Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich wie eh und je meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Ja, moin in die Runde an alle Zuschauer auf YouTube und an alle Zuhörer bei Spotify und Co. Und ganz besonderes Hallo geht heute nach Aachen. Bentley Baxter-Bahn, Ex-Hansa-Spieler, hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Bin froh, dass ich hier mal mit euch schnacken darf und freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit euch.
Ja, die Expertenrunde, Bentley Baxter-Bahn, Ben Brümmer und Bommi Bastian, könnt ihr mal fast sagen, die ganzen Bs. Ich freue mich drauf. Tommy, wie wollen wir denn reinstarten hier heute?
Ja, das ist eigentlich schon gleich ein gutes Stichwort gewesen, Ben und Bex. Namen, ne? Der Name ist ja bei dir sehr, sehr ungewöhnlich. Ich würde, bevor du dann vielleicht deine Vorstellungsrede hältst sozusagen, wir lassen den Gast sich immer kurz selbst vorstellen in wenigen Sätzen. Aber vorher musst du uns mal sagen, wie kam eigentlich dein ungewöhnlicher Name zustande?
Ja, da bist du oder seid ihr jetzt wirklich die allerersten, die mich das fragen. ja, nein, ich sagte immer kreative Eltern. Meine Mutter und mein Vater waren da ja nicht ganz so auf dem Mainstream unterwegs, sage ich mal, und haben sich da was Schönes ausgedacht. Hört sich eher nach Champions League an, der Name, aber hat leider Gottes nur für unterklassige Ligen gereicht. Ja, zur Vorstellung, ich bin Baxter. Bei den meisten, oder wie du gesagt hast, Bex, die Leute, die mich gut kennen, Baxter Bahn, ich spiele aktuell bei der Alemannia Aachen, bin 32 Jahre alt, habe zwei Kinder und die Verbindung mit euch kam von einem Auswärtsspiel, als ihr der Kocke hinterher geschippert seid, ich glaube in Sandhausen in der Nähe war das, und da hattet ihr mal gefragt, ey Jungs, ehemaliger Hansa-Spieler, wäre das mal möglich, wenn wir ein bisschen quatschen, und jetzt sind ein paar Wochen vergangen, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, ich komme gerade aus dem Kraftraum, habe mein Programm gerade abgespult und jetzt bin ich froh, mit euch hier ein bisschen quatschen zu können.
Ja, das muss man ja dazu sagen, also es ist ja wirklich eine riesen Leistung hier, du bist quasi live aus dem Stadion in der Kabine, gerade haben wir noch eure ganzen Sitzplätze da gesehen, die Spins, jetzt im Schlafraum. Von daher sind wir echt gespannt, wie das so wird. Und du hast ja auch schon angesprochen, wie wir uns eigentlich gesehen haben. Das war ja ganz kurios, Tommy, oder?
Ja, das stimmt. Aber bevor wir da weitermachen, würde ich noch mal einmal nachbohren, Bex, weil du hast ja noch gar nicht die ganze Wahrheit verraten zu deinem Namen. Der bekannt ist Bentley Baxter Bahn. Aber wir haben jetzt beim Recherchieren herausgefunden, dass da auch noch ein Heinrich vorkommt. Ist das richtig?
Ja, das Gute ist, dass das Ding hier ja gerade nicht live ist. Von daher können wir das denn ja vielleicht irgendwie auch mit eurem Techniker nochmal rausschneiden. Nein, Quatsch. Also mein Vater heißt Heinrich, mein Opa hieß Heinrich und das ist so eine Familientradition. Deswegen wurde der da noch reingebastelt. Ich verschweige ihn gerne, weil es Heinrich jetzt irgendwie nicht so cool da reinpasst. nein, aber ich bin, irgendwann hat es mein Vater mal, ich glaube im NDR war es, bei euren Kollegen hat er es mal rausgehauen und seitdem steht es überall. Vorher stand es nur in meinem Pass. Und die engsten Familienmitglieder wussten es, aber jetzt bin ich halt überall nur noch Heinrich Bentley Baxter Bahn. Ja, ganz ehrlich, ich mache mir nicht so viel aus meinem Namen, weil ich lebe damit auch schon eine Zeit lang. Und deswegen am besten oder am wohlsten fühle ich mich, wenn man Baxter oder Bex sagt.
Ich muss allerdings sagen, ich finde den Namen cool, also auch den also generell deinen Namen, und ich finde aber auch Heinrich cool. Und der älteste Sohn meines besten Freundes heißt nämlich auch Heinrich. Und ansonsten verbinde ich mit dem Namen, Ben und Bex, du hast zwei kleine Kinder, ein Kinderbuch, was ich aus der Kita noch in Erinnerung habe, und da gab es Hirsch-Heinrich. Kennt den jemand von euch?
Nee, ich bin jetzt auch wirklich...
Hab ich auch noch nie gehört.
Ganz geplättet, was wir hier noch von dir erfahren, Tommy. Ja. Liebe Grüße auf jeden Fall erstmal an André, deinen besten Kumpel. Schön, dass er es auch geschafft hat hier in dem Podcast, da wird er sich sicherlich freuen.
Damals bei Hansa.
Aber jetzt bin ich doch erstmal nochmal gespannt. Mensch, Bex hat es angesprochen, wir haben uns getroffen auf einer Auswärtsfahrt, ganz lustig. Hansa hat in Sandhausen gespielt, Alemannia Aachen war zu Gast in Groß-Asbach gegen Stuttgart 2. Und ich kann mich noch dran erinnern, wir sind mit unserer Kiste vorgefahren vor das Hotel in Heilbronn war es. Lange Auswärtstour hinter uns, Stau, einen Tag vorher schon angereist, wir waren wirklich platt. Und dann kommen wir da um die Ecke und wen sehen wir als erstes in Heilbronn uns entgegenkommen? Den Backs. Tommy, wie war das?
Ja, das war witzig und hat uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und dann Backs kamst du ja auf uns sozusagen zuspaziert, nachdem, ich weiß gar nicht, war es vor oder nach dem Abendbrot, glaube ich, ne?
Ich glaube, es war es war nach dem Abendbrot. Ja. Da habe ich immer meine obligatorische Runde und dann kam ich von der wieder, dass ich ja meine Beine kurz vertreten habe.
Ja. Mein erster Gedanke war gleich, Mensch, das müssen wir gleich nutzen. Backs hauen wir jetzt mal an, ob er nicht mal am Podcast kommt. Und der zweite Gedanke, Backs, war, erkennt er mich überhaupt noch? Weil, als du hier warst, war Corona und wir haben so gut wie nie persönlich miteinander gesprochen, sondern es war immer in irgendwelchen Videochats und so weiter und so fort.
Ja, genau, aber vom Sehen hatte ich dich immer noch im Kopf. Also da bist du nicht verloren gegangen in meinem Gedächtnis.
Oha, das nehme ich jetzt mal als Kompliment wahr. Aber dann sind wir auch mittendrin schon so ein bisschen in der Hansa-Zeit. Wie guckst du denn heute noch auf den FC Hansa?
Ich muss sagen, es war eine ganz, ganz tolle Zeit in meiner Karriere. Klar, den Drittliga-Aufstieg in die zweite Liga, die Geburt meines Sohnes, der auf ewig mit Rostock verbunden sein wird. Auch wir mit all den positiven Emotionen, die man da erlebt hat, mit denen man vieles in Verbindung bringt. Meine Frau liebt es oben an der Küste. Dann erste Zweitligasaison nach 10 Jahren. Wir sind souverän drin geblieben, waren, glaube ich, nie unterm Strich. Es war einfach eine schöne Zeit. Das Ende, das kann man auch sagen, es war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, weil es da ein paar Versprechungen gab. Ich mir das sehr gut hätte vorstellen können, zu bleiben. Mir im Januar auch ein Vertragsangebot oder mit mir verlängert werden sollte. Dann hat sich das hingezogen und das ja, ist nicht ganz so schön gelaufen, wie man immer so schön sagt. Auch weil ein anderer Verein deswegen bei mir abgesprungen ist, weil ich gerne bei Hansa bleiben wollte und auf das Vertragsangebot viel zu lange gewartet habe. Aber so ist es in dem Geschäft, das gehört dazu. Aber wie gesagt, ich bringe da ganz, ganz viele und schöne Emotionen mit der Stadt, mit dem Verein, mit den Fans in Verbindung. Und ja, freue mich immer, wenn man an der Ostsee oben ist.
Ja, und wenn man mal guckt, das war ja eigentlich auch eine recht erfolgreiche Zeit. Insgesamt 69 Spiele hast du gemacht für die Kogge, 9 Tore, 13 Vorlagen in, ja, von Landespokal bis zweite Bundesliga, quasi alles dabei, MV einmal kennengelernt. Wie ist denn das für dich, wenn man jetzt, das geht ja vielen so, man kommt dann nach Mecklenburg-Vorpommern und hier gibt es ja quasi fußballerisch nichts anderes außer Hansa. Wie hast du das wahrgenommen damals?
Wie du meinst, wie ich es damals wahrgenommen habe oder wie ich es heute wahrnehme?
Sowohl als auch.
Ja, ich glaube, das macht den FC Hansa Rostock ganz besonders, weil rundherum, um den Verein, um die Stadt, gibt es ja quasi nichts. Man fährt, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer genau, 150 Kilometer nach Hamburg. Da ist das Nächste, was fußballerisch wichtig ist. Klar, Holstein Kiel ist etwas über 100 Kilometer entfernt. In Richtung Berlin gibt es noch was, aber alle Leute, die rund um diesen Verein leben in Mecklenburg-Vorpommern, sind alle fußballverrückt. Die lieben den Verein, die stehen für den Verein ein. Ich glaube, ich habe selten einen Verein miterlebt, wo, wenn man durch die Stadt läuft, jeder irgendwas von dem Verein trägt. Sei es ein Schal, sei es ein Trikot, sei es ein Schlüsselanhänger. Also die Leute dort oben sind positiv fußballverrückt, lieben den Verein und das macht es auch ganz besonders da oben, denke ich.
Bex, wenn du sagst, deine Frau hat auch die Ostsee und die Region sehr zu schätzen gelernt. Wie oft seid ihr denn noch da? Wann wart ihr vielleicht auch zuletzt hier zu Gast in Rostock oder Umgebung? Und hast du irgendwelche oder habt ihr irgendwelche Lieblingsecken?
Also erstmal ist es jetzt so, klar, es sind jetzt schon ein paar Jahre her, wir fühlen uns brutal wohl auch in Aachen. Wir sind sehr, sehr froh, oder ich bin sehr, sehr froh, hier spielen zu dürfen, beim Riesenclub, mit Fans, die einen anpeitschen, 30.000, volle Hütte, die Stadt ist toll. Bei meiner Frau ist es so, oder auch bei mir, wir kommen ursprünglich beide aus der Nähe von Hamburg und dadurch war es natürlich einfach zur Familie zu fahren. Ich glaube, eine Stunde 20, eineinhalb Stunden, dann war meine Frau bei der Familie, auch mit den Kindern ist das natürlich schön. Und viele Verwandte von ihr wohnen in Travemünde. Ist natürlich auch nicht so weit entfernt, klar, einmal ein Bundeslandwechsel, aber das war auch knapp nur eine Stunde entfernt. Und allgemein haben wir uns an der Warnow sehr, sehr wohl gefühlt. Wir haben damals im Gerberbruch gewohnt, also unweit von der Stadt, ich glaube 5 Minuten zu Fuß in die Stadt, dann immer am Wasser spazieren. Klar, die Corona-Zeit war damals sehr, sehr prägnant, aber uns hat das eigentlich gar nichts ausgemacht, weil wir konnten trotzdem komplett alles da genießen. Klar, die schönste Ecke ist ja auch das Wahrzeichen irgendwo, ist ganz klar, Warnemünde für uns, der Strand gewesen. Da haben wir uns sehr häufig aufgehalten, viele Spaziergänge gemacht. Und ja, seither, es sind jetzt 2 Jahre Waldhof Mannheim gewesen, jetzt 1 Jahr Aachen, waren wir tatsächlich nicht mehr direkt in Rostock, außer beim Auswärtsspiel jetzt mit Alemannia Aachen, wo ich tatsächlich auch, da waren wir im Penta-Hotel in der Innenstadt, wo ich tatsächlich auch mal einen Abendspaziergang zu unserer alten Wohnung gemacht habe und da ein bisschen durchgeschlendert bin.
Ja, das ist ja bestimmt auch dann irgendwie so ein ganz besonderes Gefühl, allgemein vielleicht als Profi, wenn man dann in diese Städte zurückkehrt und eben noch diese Freizeit hat, vielleicht dicht am alten Wohnort dran ist, kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht nochmal dann so ein bisschen kribbelt und ein paar, ja, alte Erinnerungen hochkommen. Aber wenn ich mich so richtig dran erinnere, du hast es angesprochen, das Gastspiel hier in Rostock, aber natürlich auch das Spiel in Aachen. Tommy und ich waren da auch beide vor Ort. Die Alemannia, die hat am Ende gewonnen mit 2:1. Ich glaube, Hansa hatte einen Torschuss im ganzen Spiel. Der hat gesessen. Sonst hat Hansa da eher ja weniger auf die Kette gekriegt, außer ein paar Sitzschalen, aber das ist ein anderes Thema. Und der Siegtorschütze für die TSV? Ja, Bentley Baxter Barn. Und ich kann mich auch noch erinnern, im Hotel, als wir uns getroffen haben, war es dir ganz wichtig zu sagen: Mensch, dann kann ich auch erklären, warum ich so gejubelt habe. Jetzt hast du die Chance.
Ach so, ja, erstmal war es so, ich glaube, ich habe jedes Spiel von Anfang an gemacht in dieser Saison. Vorm Rostock-Spiel haben wir in Ingolstadt gespielt, da hatte ich meine 10. Gelbe, eine Sperre. Wir gewinnen 3-0 und dann war es für mich natürlich auch klar, dass der Trainer die gleiche Mannschaft spielen lässt. Deswegen musste ich mir das Spiel erstmal von der Bank aus anschauen, was natürlich für mich brutal ärgerlich war, weil gerade gegen Ex-Verein, wo man viele schöne Jahre hatte, zu spielen war was ganz, ganz oder ist was ganz, ganz Besonderes. Deswegen hatte ich da erstmal einen Hals, zumal auch Familie mit im Stadion war, weil ich mich schon ja Wochen auf das Spiel gefreut hatte, aber so ist das nun mal im Fußball. Und dann bin ich reingekommen, wir haben 1-0 geführt, waren deutlich die bessere Mannschaft und Rostock macht, glaube ich, wie du gerade sagst, aus einem Schuss ein Tor. Dann stand es 1-1 und dann schieße ich das Tor zum 2-1, war auch ein schönes mit der Hacke. Und dann ist es für mich ganz klar. Also ein paar Leute, hatte ich gehört, haben sich aufgeregt, warum ich denn gejubelt hätte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich überhaupt gar kein Verständnis. Ich glaube, wenn man 4-0 führt und man das 5-0 macht, dann kann man vielleicht zurückhaltend jubeln und sagen, hey, weißt du was, der Liebe wegen. Aber ich bin da ein Typ, ein emotionaler Typ. Ich gebe zu 1000% alles für meinen Verein, für die TSV Alemannia Aachen. Da stehe ich zu 1000% hinter, genauso wie ich 1000% auch für den FC Hansa Rostock gegeben habe, als ich da unter Vertrag stand. Und deswegen stellt sich für mich überhaupt nicht die Frage, nicht zu jubeln, wenn man, ich glaube, 5 Minuten vor Schluss den 2-1-Siegtreffer macht. Von daher, ich bin nicht dafür zuständig, dass der FC Hansa Rostock Punkte holt, sondern ich bin dafür zuständig, dass meine Mannschaft erfolgreich ist, Punkte holt und so hoch wie möglich in der Tabelle klettert. Die hatten damals eine schwierige Phase, hatten den Anschluss nach oben verloren und sind eher unten reingerutscht. Und deswegen habe ich mich einfach brutal gefreut, dass ich der Mannschaft helfen konnte mit dem Tor. Und da hat es absolut überhaupt nichts mit irgendwelchem Respekt von früheren Vereinen oder sonstiges zu tun. Wie gesagt, hätte ein anderer das oder andere Leute können es anscheinend nicht nachvollziehen, die mir jetzt hinterher sagen, boah, wie respektlos ist der, dass der jubelt oder sonstiges. Nochmals, das hat nichts mit irgendwelchen Respekt ehemaliger Vereine zu tun, sondern einfach pure Freude, wenn man für seinen Verein, für seinen Arbeitgeber Punkte holt. So. Und deswegen, ich glaube, jeder, der halbwegs normal denken kann, der wird das auch so verstehen. Und deswegen, ich hatte da einfach sehr, sehr viel Freude daran, dass wir 3 Punkte geholt haben und das war unabhängig vom Gegner. Und ich denke, damit ist es dann auch durch. Wie gesagt, wenn man das nächste Mal gegeneinander spielt, würde ich das auch immer wieder so machen.
Man muss ja auch dazu sagen, war ja auch eine geile Bude. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, ich hatte Augen zu und dann wurde ich irgendwie angeschossen auf einmal.
Alle getogen. Ja, auf alle Fälle, Bex, finde ich das gut. Und Ehrlichkeit finde ich einfach wichtig. Und das war jetzt eine sehr ehrliche Einschätzung. Wir beide haben uns natürlich geärgert auf der Tribüne, weil auch die Entstehung des Tores vor allem, ich hatte, das Ben, da haben wir schon mal irgendwie einmal, glaube ich, drüber geredet. Ich hatte den Ben schon auf der Tribüne gesagt, ey, was macht Franz da für eine Scheiße? Franz Pfanne hat dann nach vorne verteidigt, auf Höhe der Mittellinie und war alles offen da im Rücken der Abwehr. Und
ja, jetzt mache ich auch mal den Tommy. Das muss man ja auch mal einordnen jetzt hier. Ne? Also mit den Ausdrücken und alles gesagt, aber Franz kann sich ja jetzt nicht dazu äußern. Deswegen müssen wir da natürlich auch vorsichtig sein. Aber der Taktik-Tommy hat da wieder auf der Tribüne seinen Zettel genommen, hat da ein bisschen was mir hingemalt, hat gezeigt, wie man das verteidigen kann. Also aus Trainersicht hatte der das wieder ganz gut im Blick. Auf jeden Fall, glaube ich, war das im Endeffekt aber trotzdem eine schöne Auswärtsreise auch für uns.
Ja, also erstmal, Franz ist ja auch ein total guter Typ und selbstkritisch, der kann damit leben und der weiß das selbst, dass er da nicht so gut gehandelt hat. Glaube ich, das können wir hier schon so offen und ehrlich analysieren. Aber wir wollen auch gar nicht so weit zurückgucken, Bex. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr cool, dass du da so ehrlich bist. Aber nochmal wieder vielleicht auch zurück zu deiner Hansa-Zeit. Du hast, glaube ich, mehrfach, würde ich sagen, schon betont, dass das vielleicht eines deiner größten Erlebnisse war, dieser Aufstieg. Hast du vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet. Wo du dann ja letztlich auch das entscheidende Tor geschossen hast im letzten Saisonspiel gegen den VfB Lübeck. Erstmals wieder vor einer etwas größeren Zuschauerzahl, die wohl auch inoffiziell größer war als die offizielle.
Es waren ja nur 10.000.
wie sind denn
plus
so
8 oder so.
Wie sind denn so deine Erinnerungen an diesen letzten Spieltag und an diesen besonderen Moment? Du hast ja wirklich deine Rostock-Zeit 2020, Sommer 2020 bis Sommer 2022 ganz viele besondere Erlebnisse gehabt. Du hast geheiratet am 31.12., also während der Rostock-Zeit. Ich glaube, es war nicht in Rostock, aber während der Rostock-Zeit. Du bist erstmals Papa geworden, du bist aufgestiegen und du hast dann auch noch einen geilen Klassenerhalt gefeiert. Also was war jetzt eigentlich dein Highlight in Rostock?
Ja, das stimmt. Wir haben dann, das war die Standesamtliche und dann hatten wir noch in Kühlungsborn damals nach der Saison, also Anfang Juni 22, dann noch die große Hochzeit mit Freunden und Familie. Das eine ist natürlich über allem, das war die Geburt unseres ersten Kindes vom Leo im Rostock im Krankenhaus. Das war sehr emotional. Parallel haben die Jungs gegen Bayern 2 gespielt, damals im Grünwalder. Mittwochs hat es angefangen mit den Wehen und mittwochs habe ich dann auch angefangen, meiner Frau Druck zu machen. Du siehst zu, dass das nicht allzu lange dauert. Die Frauenärztin hat auch gesagt, das wird jetzt schnell flutschen. Und dann hat es echt noch 44 Stunden gedauert, 44 Stunden Wehen. Also ich glaube, da verdient meine Frau einen Orden für, weil das war echt überhaupt kein Spaß. Ich habe dann parallel das Spiel in München geschaut, das war freitagsabends. Ich habe dem Trainer gesagt, Freitagmorgens, Trainer, das wird wohl bei mir eher nichts mehr, dass ich nachreise. Und dann ist der kleine Mann kurz nach dem Spiel dann auch gekommen oder mitten in der Nacht gekommen, ich glaube 3-4 Stunden danach. Und das war schon natürlich das Schönste überhaupt im Leben. Ich glaube, einen Sohn zu bekommen, Kind zu bekommen, das ist überwiegend nichts. Dann natürlich der Aufstieg. Wir hatten damals eine brutale Mannschaft von A bis Z. Klar, jetzt sagt der ein oder andere Aufstiegsheld, weil ich einen Elfmeter blind verwandelt habe. Ich glaube, damals war die Nummer 23, Luis Klatte, das war der dritte Torwart, der war genauso wichtig. Und deswegen, wir hatten damals eine Geschlossenheit von der mannschaftlichen Dichte her, das war unfassbar. Und das Trainerteam, das hat alles gepasst, einen harten Hund mit Jens Hertel, der uns geschliffen hat wie Verrückte, den wir jeden Tag in der Kabine beleidigt haben, weil der uns durch den Wald und durch den Trainingsplatz gepeitscht hat. Aber letztendlich hat es sich ausgezahlt. Wir hatten die letzten zwei Spiele, es war Unterhaching und Lübeck, beide waren abgestiegen. Da muss man natürlich auch sagen, ich weiß nicht, ob ich es hier sagen darf, aber da hatten wir natürlich maximale Kacki in der Hose, wie ich immer so schön sage. Beide abgestiegen und wir mussten irgendwie noch Punkte holen. Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben einen Krampf, aber in Unterhaching hatte ich nach 26 Minuten bei 40 Grad im Schatten hatte ich schon Probleme mit meinen Muskeln und da musstest du halt gewinnen. Da haben wir dann das Spiel auch gezogen und dann war Lübeck auf einmal mit Zuschauern, wie du sagst, 10.000 waren erlaubt. Ich glaube, 18.000 Verrückte waren da, gefühlt. Und da war es dann so, wir kriegen einfach nach 20, 25 Minuten Benjamina, auch ein Ex-Rostocker, macht das 1-0 für Lübeck. Und da dachten wir so, ach du Scheiße. Also wir haben uns alle angeguckt, das kann ja nicht wahr sein. Wir wollen hier, ne, wollen das Ding ziehen, aber es war halt unheimlicher Druck auf dem Kessel, weil du halt nur verlieren konntest. Ja, und dann machen wir das 1-1 und ich glaube, die letzten 15 Minuten war das ein bisschen Hin- und Hergeschiebe. Wir hatten Glück, dass Lübeck dann auch nicht mehr den allerletzten Willen hatte und dann war es endlich vollbracht und wir waren einfach nur kaputt. Also richtig nach Feiern zumute war uns auch nicht. Wir waren einfach nur kaputt und unfassbar froh, weil die Saison sehr, sehr hart und sehr, sehr anstrengend war. Vor allem, wenn man überlegt, dass davor noch die Corona-Pause im Sommer waren, wo wir 11 Spiele, ich glaube, in 4,5 Wochen hatten. Wir waren einfach alle platt, muss man ehrlich sagen. Dazu noch, wie eben schon gesagt, Jens Hertel, ein Schleifer, der es dann auch nicht zulässt, dass man sich am 38. Spieltag frisch wie ein junges Reh fühlt. Deswegen, wir waren einfach unheimlich glücklich, Trainerteam, Mannschaft, dass wir das denn geschafft haben, nach 10 Jahren endlich in die zweite Liga aufzusteigen. Und ja, dann im neuen Jahr in der zweiten Liga zu starten, war natürlich dann auch ein tolles, tolles Gefühl, ja.
Nun, hast du gesagt, ihr wart dann einfach platt und man hat das auch gemerkt gegen Lübeck da am Ende. Ihr hattet alle ja so ein bisschen Stift in der Hose, du hast es auch schon gesagt. Und dann habt ihr es aber geschafft und man hat richtig gesehen, wie ihr dann zu Boden gesackt seid, vor Erschöpfung und alles. Und wenn ich mich richtig erkundigt habe, bist du ja jetzt auch nicht das größte Feierbiest. Aber wenn man sich noch an die Szenen danach erinnert, dann am Neuen Markt, unter, naja, sag ich mal, eher so Semi-Corona-Bedingungen, wie ihr da auf dem Bagger rumstandet. Wie war das denn für dich? Wurdest du dann doch vielleicht zum Partymonster?
Ich glaube, damals gab es andere Leute, die die Partymonster dargestellt haben. Wenn ich da an Jan Löhmann zurückdenke,
Das war auch mein erster Gedanke
gut, das
jetzt.
ist prädestiniert, ne?
ja, der war prädestiniert. Der hat sich ja das ganze Jahr nur auf das vorbereitet. Also, dass er da dann Gas geben konnte. Da war er dann auch wirklich der beste Mann, muss man sagen. Nee, das waren natürlich coole Szenen. Auf dem Rathausplatz, ich glaube, 10.000 Leute waren da, wir da irgendwie provisorisch auf irgendwelchen Baggern unterwegs. Ich natürlich im Hinterkopf, der kleine Mann ist 4 Wochen alt zu Hause, also am besten jetzt nicht mit Corona anstecken. Ja, deswegen war das alles so ein bisschen auf Halbgas, aber wir waren einfach auch alle platt. Also wir konnten nicht mehr, oder die meisten konnten nicht mehr, wie sage ich, Jan Löhmannsröhm, der ist, war dann auf einmal bei 100%. Nein, aber es war einfach schön, auch die Tage danach. Dann wird man natürlich durch die Stadt getragen, haben wir in Warnemünde die Zeit genossen, und von daher war das ja sehr, sehr schön.
Okay, ja, wir haben da auch viele Geschichten schon gehört, Bex, hatten ja auch schon ein paar Gäste, auch aus der Mannschaft, haben über die Feier beim Griechen bei Janni in Kritzmo
Ja.
auch schon gesprochen, mit
Ach
Janni
so,
auch.
das ist öffentlich jetzt,
Das ist jetzt
okay.
öffentlich, teilweise
Okay.
zumindest. Kolle hat gesagt, darüber reden wir jetzt mal nicht und darüber nicht und so, oder?
Ja.
Aber einiges ist öffentlich. Kannst du gerne nachhören. Wir sind
Okay.
können,
Gut informiert.
können wir sehr empfehlen.
Was geht bei Hansa?
Wir wollen natürlich auch so ein bisschen nach vorne gucken, beziehungsweise auf die jüngere Vergangenheit, bevor wir dann am Ende nachher nochmal auch zu deiner persönlichen Karriere vielleicht nochmal ein bisschen konkreter kommen. Wie hast du denn den FC Hansa jetzt in der vergangenen Saison beobachtet? Du hast zwei Spiele, habt ihr gehabt, eins haben wir schon ein bisschen näher besprochen. Aber wie hast du Hansa in der vergangenen Saison wahrgenommen nach dem Abstieg dann aus der zweiten Bundesliga?
Ich glaube, die Zeit, nachdem es oder nachdem ich weg war, war schon davon geprägt, dass man relativ schnell, also wir waren im ersten Jahr in der zweiten Liga, hatten wir wenig mit dem Abstieg zu tun. Also das war relativ souverän, würde ich sagen. Und dann haben sich so ein bisschen die Ereignisse dort überschlagen. Ich glaube, es wurden viele falsche Entscheidungen auch getroffen. Es kamen dann gute Trainer, die aber vielleicht nicht zur Mannschaft gepasst haben. Ich glaube, es wurde damals zu schnell, zu wild der Angriff vorgenommen, in die Bundesliga aufzusteigen. Ich glaube, da hätte es gut getan, dass man die Mannschaft vielleicht eher zusammengehalten hätte und erstmal nochmal ein schwieriges zweites Jahr überlebt. Letztendlich ist das zweite Jahr dann, ich glaube, mit einem unfassbaren Endspurt, mit 5, 6 Spielen, die alle gewonnen worden sind, nach 2, 3 Trainerwechseln, ja, wo man den Jens Hertel, denke ich, auch zu früh rausgeworfen hat. Ich glaube, da sind sich auch alle einig. Wurde dann doch die Klasse gehalten mit Ach und Krach. Und danach ist man dann abgestiegen. Ja, und das tat einem natürlich schon weh aus der Ferne, weil solche Clubs, wo 25.000, 30.000 Zuschauer sind, die gehören natürlich woanders hin als in die dritte Liga, ganz klar, weil das sind Fußballfeste hier am Tivoli oder wenn Traditionsvereine wie Rostock gegen Aachen spielt, das wollen die Zuschauer sehen. Das ist einfach Freude, das macht Spaß und deswegen tat es mir natürlich leid, dass es dann wieder runterging. Jetzt in der Saison ist natürlich oder wurde natürlich sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, das muss man auch sagen. Ich glaube, Hansa Rostock hat beispielsweise mit dem verglichen mit dem Etat, den wir haben, ist das vielleicht ein Drittel oder ein Viertel. Da wurden Ablösesummen oder hohe Ablösesummen für mehrere Spieler gezahlt. Ich glaube, das ist nicht gang und gäbe in der dritten Liga. Und dafür war der Start dann natürlich nicht gut, aber der Rest war natürlich dann eine ordentliche Saison oder eine gute Saison. Aber ich glaube, dass da im Vorhinein andere Ziele ausgegeben worden sind. Ich glaube aber, dass es dann immer nach dem Abstieg auch nicht so leicht ist, wenn alles neu gemacht worden ist. Deswegen kann und will ich da auch gar nicht so viel zu sagen, weil ich da auch gar nicht so doll drin bin. Ich habe die Jungs, die noch da sind, ich glaube, aus der Mannschaft von damals ist jetzt nur noch Nico Neidhardt dort. Sonst habe ich gerade keinen Kopf. Und deswegen weiß ich auch alles nicht zu oder weiß nicht zu viel, was da los ist. Alex, der Zeugwart, klar, Andi, noch viele Gesichter außenrum, die teilweise noch auf der Geschäftsstelle sind oder. Aber klar, wie ich gesagt habe, für mich gehören solche Vereine, wo 30.000 Zuschauer sind, natürlich immer eine Klasse höher. Und ich denke, das wird auch in Zukunft das Ziel sein.
Ich glaube aber, viele Fans freuen sich trotz des, ich sag's mal, verpassten Aufstieges, auch wenn das nicht das Ziel war, offiziell nach außen zumindest, freuen sich trotzdem darauf, nächstes Jahr eben wieder diese Duelle auch gegen Aachen. Und da lohnt es sich vielleicht dann auch einfach mal dann wieder nach vorne zu schauen.
Na, ich würde da einmal noch kurz einhaken, Ben, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Aber Bex, ich würde noch mal einmal ganz kurz vielleicht das ein bisschen einordnen. Du hast gesagt Bundesliga, ich glaube Bundesliga, das wäre jetzt vermessen gewesen, wenn Hansa in die Bundesliga hätte aufsteigen wollen in der zweiten Saison. Aber ich glaube, was du meintest und was wo wir uns auch, denke ich, einig sind, dass sie zu schnell zu viel gewollt haben damals, naja, da war dann die Rede von besserem Fußball, attraktiverem Fußball und so und dann wurde dann in der Folge irgendwann Jens entlassen. Da war Hansa noch auf dem Nicht-Abstiegsplatz und dann kam eben dieser Wechsel, den du angesprochen hast, dass wir das vielleicht nochmal so ein bisschen einordnen und genau. Aktuell der Trainer Daniel Brinkmann hat letztens ein ganz schönes Bild gezeichnet. Er hat beschrieben die gestiegene Erwartungshaltung innerhalb dieser Saison jetzt auch wieder nach der Siegesserie und hat dann so ein Schulbild genommen, weil er sein Sohn und seine Tochter sind in der Schule und da sagt er so, ja, wenn du immer eine 4 schreibst und plötzlich hast du eine 3, dann freust du dich halt über die 3 und wenn du immer nur 1 und 2 schreibst und plötzlich kriegst du eine 3, findest du die halt kacke. So. Und da, ja, da hat, damit hat er beschrieben, dass die Erwartungen so schnell steigen und ich glaube, das ist gerade in so einem Verein, wie du das eben auch sagst, so Traditionsverein Aachen, Rostock, geht das immer ganz schnell.
100%.
Genau, dass wir das vielleicht nochmal kurz eingeordnet haben, Ben, dann würde ich jetzt dir das Wort zurückgeben.
Ja, Mensch, jetzt muss ich natürlich erstmal gucken. Nein, Spaß beiseite. Du hast schon angesprochen, Nico Neidhardt. Jetzt blickt man auf die neue Saison bei Hansa aktuell. Stand heute, wir nehmen auf hier am Montag, 7 Abgänge, 7 Neuzugänge. Unter den Abgängen mit Damian Rosbach, Kevin Schumacher und Nils Fröhling ja auch Spieler, mit denen du noch zusammen in Rostock gespielt hast. Da passiert ja jetzt einiges. Und 7 Neuzugänge, die sollen natürlich auch Leistung bringen. Alle sind so ein bisschen euphorisiert. Was traust du denn Hansa in der kommenden Saison zu?
Ja, grundsätzlich glaube ich, dass es in dieser Liga, in dieser dritten Liga einfach brutal schwer ist, von A bis Z einen Durchmarsch durchzumachen. Jedes Spiel geht wieder bei Null los. Es ist egal, ob der 20. zu Gast ist beim Ersten oder der Dritte beim Ersten. Es kann halt alles passieren. Ich glaube, für die Sportwetten auf die Dritte Liga setzen, da wird es ganz, ganz schwer, Geld zu verdienen sein, weil es kann wirklich jeder jeden schlagen. Und es ist einfach eine coole Liga, die total Spaß macht, die total Leidenschaft, 100% Hingabe erfordert und auch zeigt. Aber es ist schwierig, dort eine der beiden oder die beiden Plätze 1 und 2 zu erobern. Und deswegen, ich wünsche unabhängig von allem Hansa immer nur das Beste, außer in den beiden Spielen, wo wir gegen euch spielen. Und von daher Was die Leute da machen, das wird schon ihre Früchte tragen. Wir konzentrieren uns auf unser tägliches Brot. Ich freue mich auch, bei uns geht es ein bisschen früher los. Am Samstag, Sonntag stehen schon Tests an. Und dann freue ich mich natürlich auch wieder aufs Spiel im Ostseestadion. Aber jetzt so zu sagen, wie Hansa in der nächsten Saison spielen wird oder wie das mag ich mir nicht ausmalen, das darf ich auch gar nicht oder steht mir gar nicht zu. Aber wie gesagt, ich wünsche denen unabhängig von den beiden Spielen gegen uns nur das Beste, klar.
Spannend ist dann natürlich auch zu sehen, wie es bei euch läuft. Du hast es jetzt angesprochen, du bist ja jetzt auch nicht mehr der jüngste Hase auf dem Platz.
Habe
Bisschen,
ich angesprochen?
ja,
Ehrlich?
naja, du hast dein Alter zumindest genannt. Das würde ich
Ja. Ja.
schlussfolgern, dass du schon eine gewisse, ja, also dass du schon Routinier auch bist. Ihr habt mittlerweile 6 Neuzugänge, unter anderem Kwasi Fried, den ja viele noch kennen aus Osnabrück oder bei den Bayern, also Bayern 2. Der ist jetzt aus der Türkei zu euch gewechselt. Wie sieht's denn aus? Was habt ihr euch denn vorgenommen? Was wird vielleicht schon ja so untereinander ausgesprochen? Natürlich kannst du jetzt hier auch nicht die ganzen Geheimnisse verraten, aber wie sieht's aus? Was ist dein Plan für die kommende Saison mit der Alemannia?
Ich freue mich auf die neuen Jungs, den quasi Otschi Vrid kenne ich, wir haben selber kurz zusammengespielt, wir kommen beide aus Hamburg, ein sehr, sehr guter Junge. Von daher freue ich mich, dass er bei uns ist, genauso auch wie die anderen Neuzugänge. In meinen Augen ist es auch so, das Stadion hier, die Fans, die gehören auf jeden Fall, oder wir gehören auf jeden Fall in eine Liga höher. Jetzt kommt aber das große Aber, wir sind natürlich ein Aufsteiger und das sind wir immer noch auch im zweiten Jahr. Von daher, wir tun sehr, sehr gut daran, unsere Punkte einzufahren, die 45 Punkte voll zu machen, weil die braucht man in dieser dritten Liga, um drin zu bleiben. Und das ist schon brutal schwer. Und von daher, wir werden jetzt eine gute und eine harte Vorbereitung haben und dann möglichst gut starten. Und dann auch hoffentlich die nötigen Punkte holen, die man braucht, um erstmal drin zu bleiben. Und wenn man das geschafft haben sollte, dann kann man weiter planen.
Aber wie sieht das aus? Das ist ja auch gerade irgendwie so ein bisschen eine interessante, spannende Zeit. Dein Verein hat bestätigt, dass es eine Anfrage gibt für euren Trainer Heiner Backhaus, den wir da beim Hotelaufenthalt in Heilbronn auch kennenlernen durften, auch noch kurz mit ihm geschnackt. Ist ja dann vielleicht so ein bisschen ungewiss. Eintracht Braunschweig will ihn wohl holen. Wie sieht das da aus? Ist das auch ein komisches Gefühl für dich? Du hast es angesprochen, jetzt gehen die Tests los und man weiß gar nicht, ob der Trainer dabei ist oder ob es überhaupt einen Trainer gibt dann.
Ja klar, das ist schon ein bisschen was in der Waage gerade ist. Aber letztendlich heute ist Montag, wir haben jetzt noch ein paar Tage. Ich denke, dass die Verantwortlichen da eine gute Lösung finden für alle Beteiligten. Und letztendlich haben wir unsere Lauf- und Kraftpläne, die arbeiten wir ab. Und dann wird es mit Vollgas am Wochenende losgehen. Und den Rest kann man in dem Geschäft eh nicht beeinflussen. Wir müssen unseren Job machen. Und das machen wir so gut es geht. Und den Rest wird man dann bis dahin sehen. Wir haben letzte Saison eine sehr erfolgreiche Runde gespielt als Aufsteiger mit 50 Punkten. Wir waren nie unterm Strich. Hatten schon die Chance, mal in die obere Hälfte reinzurutschen der Tabelle, haben das dann meistens verpasst. Aber das war, denke ich, eine gute Runde. Und von daher, daran sollten wir jetzt anknüpfen. Und das werden wir dann hoffentlich am ersten Spieltag dann auch zeigen.
Bex, du hast schon so ein bisschen angedeutet, wie schwierig und gleichzeitig interessant die dritte Liga ist. Und nun hast du das ja schon erlebt, aufzusteigen eben mit Hansa. Hast auch schon so ein bisschen angedeutet, was die Mannschaft damals ausgezeichnet hat. Das haben auch alle gesagt. Das hat Rossi hier gesagt. Das hat Kolle gesagt. Lukas Schärfer war schon hier und hat das gesagt. Jens selbst war ja auch schon zu Gast, hat das gesagt, dass der Teamgeist ganz besonders war. Und vielleicht war er auch deshalb so noch, war es alles noch enger, weil eben diese Corona-Zeit war und ihr konntet zusammenhängen. Mit anderen ging es eben weniger und so. Aber worauf kommt es noch an? Vielleicht daneben, neben diesem Teamgeist, um Aufstieg zumindest ernsthaft mitzuspielen oder ist dann vielleicht sogar zu schaffen, aus der dritten in die zweite Liga aufzusteigen?
Ich glaube, dass die Leistungsdichte in der dritten Liga so eng beieinander ist. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre mit dabei. Die Mannschaften sind immer auf Augenhöhe. Irgendein kleiner Prozentpunkt macht irgendwas aus. Und deswegen, man braucht einfach einen Flow, man braucht so einen Lauf. Ich glaube, Cottbus hat Punkte geholt, die sie nicht hätten holen dürfen. Die sind halt einfach reingekommen. Also da ist es halt einfach reingelaufen. Deswegen waren sie auch so lange weit oben. Letztendlich schaut man sich da den Platz 15 an, die keine Ahnung, 50 Punkte haben. und Platz 3 mit 64, 65 Punkten. Letztendlich sind das dann 4, 5 Spiele, die da einen Unterschied machen. Von daher schlecht spielen und trotzdem punkten. Ich glaube, das ist, und dann noch ein paar 90. Plus Dinger ziehen. Ich glaube, das ist der große Unterschied, um oben mitzuspielen. Und das braucht eine Mannschaft, wo nicht nur die ersten 11 Gas geben und zufrieden sind, sondern die, die hinten dran sind, Gas geben, pushen und nicht ihr eigenes Süppchen kochen. Deswegen der Teamgeist, dass alle 20, alle 24, alle 25 Spieler zusammenhalten für ein gemeinsames Ziel, das ist, glaube ich, ja, das Allerwichtigste. Und das war bei uns damals gegeben. Aber ich denke, so eine Mannschaft wird es auch nicht so schnell nochmal geben. Aber ich denke, das hat uns ausgemacht und war ganz, ganz wichtig, ja.
Aber ist doch auch so ein geiles Motto für so eine Amateurtruppe. Schlecht spielen und trotzdem punkten. Da geht
Ja,
man doch
das stimmt.
motiviert
Das sind die
rein.
schönsten Siege. Das sind die schönsten Siege.
Bei uns hieß es früher immer, flach spielen, hoch gewinnen.
Ja, auch gut, ja.
Okay, Bex, bevor wir dann nochmal wieder zu dir kommen und zu deiner wirklich auch bewegenden Karriere, besonders in der dritten Liga, wo du ja schon einige Stationen da hinter dir hast, würde ich noch einmal kurz nachhaken. Du hast Nico hattest du angesprochen, Ben hatte Rossi, Schumi und Nils angesprochen, die jetzt so die letzten Spieler waren, beziehungsweise sind, die noch hier vor Ort sind, noch bei Hansa unter Vertrag stehen. Hast du denn zu den Jungs noch ab und zu Kontakt gehabt oder hast du irgendwelche Freundschaften, die aus der Hansa-Zeit noch bestehen?
Ja, ich hatte schon oder habe viel Kontakt zu vielen Jungs. Ich glaube, so ein, erfolgreiche Erlebnisse, die verbinden auch. Zu Nico Neidhardt habe ich auch immer noch sehr, sehr viel Kontakt. Sonst auch zu vielen Verantwortlichen, die da noch sind. Uwe Ehlers zum Beispiel oder wie schon gesagt, Alex, der Zeugwart und Busfahrermann für alles. Und ein sehr, sehr guter Freund ist nach wie vor Julian Riedel. Wir haben in Mannheim auch 2 Jahre zusammen verbracht. Und ja, sonst habe ich auch zu einigen Jungs immer mal wieder Kontakt, wenn irgendwas ansteht, wenn der andere, ein oder andere mal ein gutes Spiel oder ein Tor hatte oder sonstiges, dann schreibt man da, und dann freut man sich auch immer mal wieder.
Sehr cool. Ja, wie gesagt, wir würden mal zurückblicken, ganz tief in der Moddenkiste buddeln und auf deine Karriere gucken. Und ich würde wirklich nochmal zurückgehen, ganz an Anfang. Du bist nach Hamburg gezogen. Du hast es vorhin schon erwähnt, dass ihr in der Nähe von Hamburg bist du aufgewachsen und bist dann mit 15 nach Hamburg gegangen, weil du unbedingt Fußballprofi werden wolltest und bist beim HSV im Nachwuchsleistungszentrum gelandet. Kannst du mal erzählen, wie war das? Wie kam das da damals zustande?
Ja, zu meinen Anfängen, ich war damals 8 und bin zum HSV und war dann 13 Jahre dort. Ich bin dann viel mit der Bahn und mit dem Fahrdienst hin und her gefahren, schon immer 1 Stunde 15 unterwegs gewesen. Und dann bin ich mit 15 kurz ins Internat und dann relativ schnell in eine WG mit 2 Spielern. Dann hatten wir unsere eigene Wohnung mit 15, 16. Ja, mussten sehr selbstständig sein, aber Fußball war immer auf der Eins bei mir, egal ob beim Training, ob danach beim Champions League gucken. Also wie heute dreht sich alles nur um Fußball. Ich bin dann ja da 13 Jahre geblieben, wollte dort unbedingt Champions League und Bundesliga mit dem HSV spielen. Damals waren es noch ein bisschen andere Zeiten beim HSV. Und dann hat das nicht funktioniert, dann wollte ich unbedingt in die dritte Liga. Das hat nicht so geklappt. Dann bin ich über den Umweg St. Pauli, zweite Mannschaft, zu den Profis dort gekommen, habe da mein Zweitligadebüt feiern dürfen, meinen Profivertrag unterzeichnen dürfen und bin seither in der dritten Liga unterwegs. Mehrere Stationen.
Du warst zweimal in deiner Karriere kurzzeitig vereinslos. Das erste Mal
Genau.
eben nach dem HSV, ehe
Richtig.
du dann bei Pauli gelandet bist. Vielleicht kannst du mal sagen, wie war das? Also, ich meine, wenn man sein Geld verdient mit Fußball und dann ist man und man spielt einfach sein Leben lang Fußball und das ist die Leidenschaft und nicht nur der Job. Und dann ist man da, steht da auf der Straße und muss sich da vielleicht sogar beim Arbeitsamt anmelden. Und wie war das? Wie hast du das
Es war
erlebt?
hart, also es war eine harte Zeit. Es war so, dass der HSV gerne verlängern wollte, allerdings für die U23-Mannschaft. Und ich dachte, ich wäre breit und gut genug, um in die dritte Liga zu wechseln. Das hat sich damals nicht ergeben und deswegen hing ich dann auf einmal dort. Und ich war auch zu eitel, ein paar Sachen zu machen, weil ich mich vielleicht zu gut eingeschätzt habe. Letztendlich musste ich dann nach einer kurzen Phase der Vereinslosigkeit oder habe mich dann dazu entschieden, bei der U23 von St. Pauli einen Vertrag zu unterzeichnen, weil ich dachte, der Schritt wäre einfacher von der zweiten Mannschaft bei St. Pauli in die zweite Liga zur ersten Mannschaft als den damaligen HSV, der im Europacup noch gespielt hat. Von daher ist das dann auch aufgegangen und meine zweite Vereinslosigkeit war dann so, dass ich zwei Angebote hatte, die mal damals ausgeschlagen hatte, weil ich dachte, es wird was Besseres kommen, und dann hing ich auf einmal wieder. Dann war es so, dass ich glaube, 3, 4 Tage nach der Transferperiode, das war ein kurzer Zeitraum damals, wo ich mich nicht so lange alleine fit halten musste, dann zum FSV Zwickau gegangen bin und da dann eine ganz schöne Zeit hatte. Aber die Vereinslosigkeit, kann ich jedem jungen Spieler sagen, das ist kein Zuckerschlecken. Das war echt hart. Ich bin da jeden Tag auf dem Platz alleine, habe da mein Ding gemacht. Ich glaube, da gibt es andere, die dann zerbrochen werden würden. Aber ja, wie gesagt, das war tough und hart, aber letztendlich hat sich's ausgezahlt.
Da werden ja jetzt dann auch einige nochmal hellhörig, die das vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben. St. Pauli, Hansa, die können sich ja manchmal gar nicht mal so gut riechen. Wie war das denn für dich, als du zu Hansa gewechselt bist dann später in deiner Karriere? Gab es da auch vielleicht den einen oder anderen dummen Spruch oder so? Mensch, das ist eine Pauli-Fratze oder so?
Ja klar, ich weiß schon, wie die Verbindungen dazu sind. Es war jetzt aber nicht so, dass ich, keine Ahnung, eine Ikone bei St. Pauli war, sondern ich hatte da ein paar Zweitliga-Einsätze und es waren ein paar Vereine dazwischen. Ich glaube, damals die Geschichte mit dem Knoll, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich glaube, da war es ein bisschen was anderes. Aber ja, klar, man hat den schon immer mal so ein bisschen eher spaßeshalber, weil es halt schon ein paar Jahre damals dann her waren. Ich glaube, dazwischen lagen 6, 7 Jahre, wenn ich recht überlege, oder 4, 5 Jahre. Und von daher war es gar nicht so ein großes Thema mehr.
Du hast es, ich hatte dich da unterbrochen und du hast es auch vorhin schon mal oder ganz zu Beginn irgendwo angerissen. Das ist ja nicht so richtig für einen großen Fußball. Jetzt verstehen wir auch warum. Ne? Weil für dich Champions League dann der große Fußball vielleicht das große Ziel zu Beginn war. Aber es sind, jetzt muss ich hier luschern auf meinen Zettel, mehr als 300. Irgendwo habe ich auch die genaue Zahl. 303 Drittligaspiele hast du bisher absolviert. Für 6 Vereine, 48 Tore, 45 Vorlagen. Und für Hansa und eben St. Pauli, 3 Spiele hast du da gemacht in der ersten Mannschaft damals in der zweiten Bundesliga und für Hansa dann eben nochmal 27. Also da ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie ist das so, wenn man dann auch relativ oft dann wechselt? Du hast es schon angerissen, 2 Jahre meist pro Verein, ne? Und ganz Deutschland eigentlich hast du schon abgerissen, ne? Hamburger Junge in Rostock, viel in den neuen Bundesländern auch, Zwickau, Halle, ganz im Westen jetzt Aachen, ziemlich im Süden Stuttgarter Kickers. Wie ist das so? Wie geht man, also wie lebt man da sein Leben? Was macht das mit dem Familienleben? Und ja, wo war es am schönsten? Welche Ecke Deutschlands war dann am schönsten?
Das war bei mir oft so, ich hatte oftmals die Möglichkeit zu verlängern, wie auch damals, als ich zum FC Hansa Rostock gewechselt bin. Da wollte Halle gerne mit mir verlängern. Vielleicht auch als kleine Info, ich hätte in Halle deutlich mehr verdient als bei Hansa Rostock damals. Aber es war bei mir immer so das Gefühl, ja, man hatte sich so ein bisschen, oder man hat nicht die Möglichkeit, müde zu werden, sondern man hat immer wieder eine neue Herausforderung. Man muss sich immer wieder neu beweisen, man lernt immer wieder neue Menschen kennen, man muss immer wieder zeigen, wer man ist auf dem Spielfeld, was für Mehrwert man für eine neue Mannschaft hat. Und wenn man, klar, ich würde mir auch wünschen, mein Heimatverein HSV, meine Familie wohnt dort, ich hätte da gerne auch 25 Jahre gespielt. Aber leider ist es so im Fußball nicht, aus verschiedensten Gründen. Und von daher war es so in meiner Karriere, ich war oftmals 2 Jahre in jeder Station, hätte dort auch bleiben können. Aber es war schon so, dass es oftmals der Fall war, hey, ich möchte mich neu beweisen, ich möchte was Neues kennenlernen. Und im Nachhinein habe ich das auch nie bereut.
Kannst du vielleicht sagen, was ist am meisten auch hängen geblieben? Also aus diesen vielen Jahren und aus diesen Stationen und vielleicht auch, welcher Trainer, also 2 Fragen auf einmal, soll man eigentlich nicht, aber welcher Trainer hat dich am meisten beeinflusst? Jens hast du ja jetzt schon mehrfach erwähnt. Hat er vielleicht auch so mit den größten Einfluss oder wer war das?
Ich hatte damals Thorsten Ziegner beim FSV Zwickau. Der wollte mich ganz früh im April zum FSV Zwickau holen, und der FSV Zwickau war damals nicht auf meiner Shortlist ganz oben. Deswegen hatte ich mich dann so ein bisschen verzockt und war dann auf einmal vereinslos. Und dann hat er mich im zweiten Weg, Anfang September, kurz nach der Transferperiode, nachdem ich mich wieder bei ihm gemeldet hatte, dann doch genommen. Und da bin ich zum Mann geworden. Da war ich tief im Osten, weit weg von der Familie. Und da habe ich so gelernt, wie es ist, ein Mann auf dem Spielfeld zu sein, sage ich es mal, auch von der Spielweise her. Und Dann hat er mich von da aus nach einem Jahr mitgenommen zum Halleschen FC, wo wir sehr erfolgreich waren, vierter Platz geworden sind im ersten Jahr, mit einer jungen Mannschaft, mit wenigen Spielern oder wenigen bekannten Spielern und mit einem sehr, sehr kleinen Etat. Ja, sind wir knapp an einer Sensation vorbeigerutscht und der hat mich sehr geprägt, Thorsten Ziegner. Das war damals ja irgendwo auch mein Mentor, ein sehr, sehr toller Mensch, sehr, sehr netter Mensch, sehr, sehr guter Trainer. Klar, Jens Hertel, mit dem man aufgestiegen ist, der einen, der noch geschliffen hat, bei dem andere Attribute gefragt waren. Und so hat man irgendwie von jedem Trainer, den man hat, schneidet man sich immer wieder was ab. Und das ist auch das Schöne von, was nochmal zur Eingangsfrage, was man überall mitgenommen hat. Man lernt überall neue, nette Leute kennen, die man lernt zu schätzen. Man weiß hinterher, was man wo hatte, wenn man weg ist. Ja, das macht es irgendwie aus. Neue Orte, neue Menschen, neue Leute, neue Emotionen. Und das macht es irgendwie immer spannend. Und da lernt man dann, oder das formt irgendwie auch einen Charakter und auch meinen Charakter. Und deswegen würde ich es auch nicht missen wollen.
Schöne Worte.
Ja, auf alle Fälle. Die Frage, die ich mir immer noch stelle, ist, du, Tanja und du, ja, wir haben schon gesagt, ihr habt in Rostock geheiratet, beziehungsweise dann in Königsborn die große Feier gemacht. Wie ist das für das Familienleben, wenn man so oft umzieht? Die Frau muss sich dann sozusagen dir anpassen und ihr kennt euch, wenn ich es richtig recherchiert habe, seitdem du 17 bist und war zwischendurch auch mal irgendwie getrennt und dann wieder zusammen und all
Ja, nicht
das.
ganz. Also wir kennen uns, seitdem wir 12 sind. Da war sie ein heißer Feger in der Schule und ich dachte mir immer, die muss ich mir schnappen. Aber irgendwie hat es denn, und von ihrer Seite auch angeblich, eigentlich darf ich das gar nicht hören, dass es von meiner Seite damals auch schon so war, aber nee, wir haben uns dann nie aus den Augen verloren und immer mal wieder probiert. Und dann sind wir mit 17 zusammengekommen. Und seither ja, sind wir zusammen. Zwischendurch waren wir mal ganz kurz getrennt für ein paar Wochen. Aber sonst habe ich der Frau ganz, ganz viel zu verdanken. Die ist ja immer an meiner Seite, kennt mich, wie gesagt, seitdem ich 12 bin. Seitdem haben wir uns jeden Tag gesehen, weil wir auf der gleichen Schule waren. Und ja, ist eine ganz tolle Frau, ganz, ganz tolle Mutter für unsere Kinder. Ich könnte es mir nicht schöner, nicht besser vorstellen. Klar, mit dem Umziehen ist es immer so ein bisschen schwierig, jetzt mit den Kindern. Und deswegen ist auch das Ziel, solange es geht, hier in Aachen zu bleiben. Aber der Fußball ist schnelllebig, da geht es von heute auf morgen. Du hast es vorhin angesprochen, läuft da irgendwas anders, als man dachte. Dann geht da der Trainer weg oder da kommt ein neuer Sportdirektor oder so und dessen Nase gefällt dir nicht so gut. Also der Fußball ist halt, hat seine eigenen Wege. Deswegen einfach sein Ding machen, hart arbeiten, immer Vollgas geben, dafür stehe ich schon mein Leben lang und dann wird sich auch alles so fügen, hoffentlich.
Man hört ja auch immer voll, also viel von dir, dass du so ein Vollblut-Profi bist, dass du viel einfach auf deine Fitness, deine Gesundheit und sowas achtest. Wie wichtig ist dir das? Es gibt ja sicherlich auch Typen, ja, die sind da vielleicht nicht so genau, aber wie sieht das bei dir so aus? Bist du da so ein richtiger Freak auch vielleicht?
Wer kocht zu Hause?
Ja, nee, könnte man schon sagen. Also andere würden sagen, Freak, ja. Also du hast vorhin gesagt, ich bin so ein altes Eisen. Ich werde jetzt auch 33, ja. Aber ich fühle mich halt trotzdem immer noch im Kopf und auch körperlich auf jeden Fall Anfang 20. Nein, ich möchte noch lange spielen und ich habe da auch sehr, sehr viel oder dem auch sehr, sehr viel untergeordnet. Egal, ob es Nach- und Vorbereiten vom Training ist, ob es die Urlaubszeit ist, wo man selber was für sich macht, ob es die Ernährung ist, der Schlaf. Ich achte da auf sehr, sehr viel. Auch auf Kleinigkeiten, das mache ich schon sehr, sehr lange und daher hoffe ich auch, toi, 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 ich bin auch bisher nicht so verletzungsanfällig gewesen, dass ich noch einige Spiele machen kann auf dem Niveau und noch lange, lange Zeit spielen kann. Also ich investiere zu viel, um da in 2, 3 Jahren aufhören zu müssen.
Ja, tolle Worte. Das merkt man hier auch. Direkt quasi aus dem Stadion, aus der Kabine.
Ja.
Lauftraining hinter dir, Krafttraining hast du auch schon gemacht. Die Muckis brennen auf jeden Fall bereit für den Trainingsauftakt dann mit den Tests am Wochenende. Auch der FC Hansa macht ja Tests am kommenden Wochenende. Am Montag geht es dann zunächst drauf auf den Platz für alle Zuschauer und Hörer. Klickt euch da auf jeden Fall rein bei der OZ. Da gibt es dann bestimmt auch wieder einige spannende Ausblicke. Und allgemein, wir haben ja heute auch schon ein bisschen über ja, ehemalige Hanseaten-Mitspieler wieder von dir gesprochen. Auch die waren schon zum Teil zu Gast hier im Podcast. Also für alle Hansa-Experten und Füchse da draußen, scrollt gern mal runter bei uns im Podcast, hört euch die anderen Folgen an. Da gab es auch schon viele, viele spannende Eindrücke, wie zum Beispiel von der Aufstiegsfeier beim Griechen damals bei Janni. Einige schöne Sätze und Momente. Jetzt haben wir wieder den Werbekreis gedreht, Tommy. Ja. Und jetzt kommen wir gleich zum Ende. Da soll nämlich der Gast nochmal so seinen Einsatz geben, den er den Leuten mitgeben will. Es muss nicht mal so auf Hansa bezogen sein, fußballerisch. Man kann ja auch sagen, Erdbeeren sind eine gute Sache. Da sind wir natürlich auch gespannt, was Baxter jetzt noch für eine Lebensweisheit hat. Vielleicht hat Marmeladenrezept von der Oma.
Ja, also bisher hat mir das Spaß gemacht hier, aber bei sowas bin ich natürlich ganz, ganz schlecht. Also wie ich am Anfang gesagt habe, vielleicht, oder zum Glück ist es nicht live gerade, dann schneidet ihr da was raus. Abschlusswort, mir hat das hier ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich wünsche dem FCH in Zukunft alles Gute. Ich habe es zwischendurch schon mal gesagt, außer im Spiel, in beiden Spielen gegen uns. Ich freue mich, euch dann auch zweimal zu sehen. Erdbeeren sind lecker, auf jeden Fall. Also,
Bex, wir können das auf alle Fälle nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Ich hätte ja eigentlich ganz gerne noch über unseren gemeinsamen Lieblingsspieler mal gesprochen, über Zinedine Zidane.
Stimmt, haben wir gar nicht erzählt. Ja, ist der Zauberer, also der immer auf die Eins bei mir.
Na, das unterschreibe ich voll. Ich habe mir nicht viele Fußballtrikots gekauft, aber Zidane habe ich im Schrank hängen.
Real Madrid?
Frankreich-Trikot mit der Nummer 10.
Aber dann haben wir gleich ein Thema, worüber wir beim nächsten Mal schnacken können, wenn wir uns sehen. Bex, vielen Dank für alle Hansa-Füchse da draußen. Wir haben auch noch ein Newsletter, Tommy.
Soll ich jetzt die Werbung
machen? Ja,
ich kann das doch nicht so gut.
Na los, probier es nochmal.
Viel besser, ja. Wir haben einen Hansa-Newsletter, der erscheint jeden Donnerstag und ist kostenfrei lesbar. Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer sowie Zuschauer gerne mal reinschauen.
Es lohnt sich, klickt euch rein.
Ich habe auch noch einen. Nicht vergessen zu liken, zu abonnieren und zu kommentieren.
Ja. Super, Bex, eingekauft.
Geil, Bex, geil.
Stark. Das schneiden wir jetzt in jede Folge rein, immer am Ende von dir. Du wirst zum Dauerbrenner. Vielen Dank auf jeden Fall, auch bei uns bleibenden Eindruck hintergelassen. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für die Saison, außer vielleicht gegen Hansa, wenn man das so sagen kann. Und euch da draußen, bleibt dran, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sag vielen Dank.
Ja, vielen Dank an alle Zuschauer und an Bex.
In diesem Sinne, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.